Law on Air. Willkommen beim Podcast der Anwaltskanzlei CMS Schweiz. Mit unseren Gästen diskutieren wir Rechtsfragen, die bewegen. Bleiben Sie mit uns informiert.
Damit begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem heutigen CMS Law on Air Podcast. Wir besprechen heute das Thema der finanzmarktrechtlichen Klassifizierung von Tokens. Mit wir meine ich mich, Lucien Monrad, ich bin von CMS Schweiz und an meiner Seite darf ich begrüßen Jonas Ayrusch, seinerseits Senior Legal Counsel bei der Bitcoin Swiss AG.
Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
Bevor wir in das Thema einsteigen, nachfolgend noch ein kleiner Disclaimer. Der Podcast entspricht unserem heutigen Verständnis des Finanzmarktrechts, muss aber nicht zwingend deckungsgleich sein mit der Ansicht des Regulators, also der FINMA oder des Gesetzgebers. Dieses Verständnis kann sich in Zukunft ändern, weshalb die hier geäußerten Meinungen weder für CMS von Erlach Partners noch die Bitcoin Swiss AG noch die FINMA als verbindlich angesehen werden dürfen. Als Einstieg vielleicht nochmal ein kurzer Umriss darüber, was ein Token eigentlich genau ist. Viele von Ihnen haben das vielleicht schon im Podcast über NFTs, also Non-Fungible Tokens, erfahren. Falls Sie diesen nicht gehört haben sollten, kann ich Ihnen natürlich nur sehr ans Herz legen. Damit aber ein Wissensgleichstand besteht, vielleicht nochmal eine kurze Einleitung dazu. Ein Token muss man sich vereinfacht gesagt als rein digitalen Container auf einer sogenannten Blockchain vorstellen. Dieser Container kann eine ganze Reihe von verschiedenen Inhalten haben und auf diese Kategorisierung wollen wir heute natürlich eingehen. Eine Blockchain kann man sich vorstellen als eine Datenbank, auf der Transaktionen gespeichert werden über kryptografische Vorgänge, die sind unveränderbar und in einem Konsensmechanismus vollzogen. Teilweise werden in der Praxis, aber auch so einfach unterschieden zwischen den Begriffen Coin und Token. Das ist schon sehr uneinheitlich und deswegen werden wir darauf heute verzichten. Also wir sprechen einfach ganz allgemein von Token in diesem Podcast. Startschuss für diese Token-Klassifikation und generell die Regulierung in diesem Bereich gab die im Jahre 2018 veröffentlichte Wegleitung der FINMA zu sogenannten ICOs, also Initial Coin Offerings. Auf Deutsch kann man vielleicht sagen, die Erstausgabe von Tokens. Diese Wegleitung darf man aber nicht als finales, unabänderbares Prüfungsdokument der FINMA für die Klassifikation von Token ansehen, sondern eher als erste Orientierungshilfe dafür, wie die FINMA eventuell mit solchen Token umgehen wird. Primär richtet sich diese Guideline dabei vor allem an Unterstellungsfragen von Token unter die einschlägigen Finanzmarktgesetze. Dabei werden jetzt drei Arten von Token unterschieden: die Zahlungs-, Nutzungs- und Anlagetoken. Es handelt sich dabei aber weniger um Schubladen, in die diese Token gesteckt werden, sondern vielmehr gibt es dazwischen auch einen Graubereich. Das heißt, ein Zahlungstoken kann auch Anlagekomponenten beinhalten oder umgekehrt. Diese Mischformen der Token nennt man hybride Token. Jetzt wollen wir uns aber mal genauer diese Kategorien anschauen. Wir beginnen mit den Zahlungstoken. Diese kennen Sie eigentlich alle. Herkömmlich werden sie als Kryptowährungen bezeichnet. Mit anderen Worten kann man sagen, Bitcoin ist nach dem heutigen Verständnis ein Zahlungstoken. Diese Zahlungstoken haben die Charakteristik, dass sie nach der Intention des Herausgebers dazu verwendet werden, Waren und Dienstleistungen zu bezahlen oder auch einfach rein als Transfer von Werten, also Geld oder Wertübertragung im Generellen. Wichtig dabei zu erwähnen ist, gegenüber diesem Herausgeber vermitteln Zahlungstoken keinerlei Ansprüche. Ganz ähnlich wie herkömmliches Geld sind auch diese Zahlungstoken mit einer Reihe von Charakteristika bestückt, die wir jetzt vielleicht mal ganz kurz überfliegen wollen. Zum einen, das habe ich schon erwähnt, kann man sie als Zahlungsmittel verwenden. Zum anderen dienen sie auch als Recheneinheit. Wenn ich beispielsweise in den Supermarkt gehe und mir einen Apfel für 1 Franken kaufe und dann vielleicht noch eine Birne für 1,50 Franken, dann haben diese beiden Gegenstände vielleicht einen unterschiedlichen Wert. Sie sind aber vergleichbar gemacht worden dadurch, dass sie einen Frankenwert haben. Ähnlich muss man sich das auch mit Bitcoin vorstellen. Man kann ihn in Relation setzen zu verschiedenen Waren oder Dienstleistungen. Und als dritte Eigenschaft haben Zahlungstoken die Eigenschaft des sogenannten Wertspeichers. Das heißt, bis ich sie einsetzen will, um beispielsweise einen Apfel zu kaufen, speichern Sie diesen Wert dadurch, dass ich den Token halte. Wobei das reine Halten von Token in der Praxis nicht in der Regel einfach einen Wertspeicher darstellen soll, sondern erhoffen sich sehr viele, dass dieser Token in Zukunft einen Wert gewinnen wird und Sie dadurch, dass Sie ihn halten, an dieser Wertsteigerung teilhaben können. Und diese Spekulation ist natürlich stark verbreitet. Gleichzeitig kann es natürlich aber auch sein, dass der Token stark an Wert verlieren wird. Und das passiert regelmäßig auch schwankend. Und diese Schwankung, teilweise auch sehr starke Schwankung, wird oft als Volatilität bezeichnet. Und das kann ein Hindernis darstellen für den Wertspeicher. Zumindest sehen das einige so. Das ist zugegebenermaßen nicht unstrittig. Wenn man sich aber mal anschaut, dass herkömmliche Gelder, also Fiat-Währungen, auch sehr stark durch Inflation oder dergleichen an Wert schwanken, ist dieses Argument vielleicht nicht ganz so haltbar, wie es viele sehen. Dazu kommt natürlich dann auch noch, dass man gar nicht weiß, ist ein Wertspeicher nur gegeben, wenn ein bestimmter Wert besteht, oder reicht es auch schon, wenn irgendein Wert bestehen bleibt? Das sind alles Fragen, darüber könnte man sich allein schon stundenlang vermutlich unterhalten. Wir haben dafür jetzt hier nicht ganz so die Zeit, weshalb wir auch auf die anderen Kategorien jetzt eingehen wollen. Jonas, kannst du uns vielleicht zu den Nutzungstoken ein bisschen was sagen?
Klar, gerne. Als Nutzungstoken bezeichnet die Firma die Token, welche Zugang zu einer digitalen Nutzung oder Dienstleistung vermitteln sollen, welche auf oder unter Benutzung einer Blockchain-Infrastruktur erbracht wird. Es ist deshalb im Zusammenhang mit Nutzungstoken stets relevant zu prüfen, ob nebst einer Nutzungskomponente auch eine Anlagekomponente vorliegt. Die Finma ICO-Wegleitung hält dazu fest, dass in allen Fällen, in denen ganz oder teilweise die wirtschaftliche Funktion als Anlage besteht, solche Tokens wie Effekten und Anlagetoken behandelt werden.
Okay, jetzt muss ich einmal nachfragen. Du hast jetzt von der Anlagekomponente gesprochen. Wir haben eben schon bei der Spekulation erwähnt, dass viele beispielsweise einen Bitcoin kaufen, weil sie sich erhoffen, dass der in einem Jahr oder auch erst in einem Jahrzehnt stark hoffentlich an Wert gewinnt. Und ich, ganz untechnisch gesagt, lege mein Geld dort an und spekuliere dort drauf. Macht das ein Bitcoin zu einem Anlagetoken?
Nein, natürlich nicht. Die Anlage das oder das reine Spekulieren, das ist natürlich nicht genügend nur aus Sicht des Käufers. Wie du richtigerweise sagst, gibt es Personen, welche darauf spekulieren, dass Bitcoin im Preis ansteigen könnte. Diese Leute betrachten Bitcoin auch als eine Investition. Aber das ist sehr subjektiv und es fehlt auch am Kapitalmarktbezug, weswegen es generell anerkannt ist, dass Bitcoin nicht ein Anlagetoken oder eine Effekte darstellt.
Bin ich ja dann beruhigt, danke.
Genau, die wirtschaftliche Funktion als Anlage, die muss aus Sicht des Herausgebers bestehen. Beispielsweise, wenn der Token ausgegeben wird und die Gründer damit Mittel aufnehmen, dann gleicht das der Mittelaufnahme an der Börse. Und dieser Kapitalmarktbezug, der ist dann eben gegeben. In solchen Fällen spricht dann einiges dafür, dass der Token von der Finma auch als Anlagetoken und Effekte betrachtet wird.
Vielleicht hier einen traditionellen Bezug zu machen. Aktiengesellschaften, die sich börsenkotieren lassen, machen das ja seit jeher, dass sie Mittel aufnehmen über die Börse, weil dann Aktien dort verkauft und gehandelt werden können. Oftmals sieht man das dann auch schon bei jungen Startups, die sich noch im Aufbau befinden natürlich, oder auch generell bei Vorfinanzierungen. Und dadurch werden dann Rechte entstehen, die als Effekte zu behandeln sind, sofern die Token vereinheitlicht und zum massenweisen Handel geeignet sind.
Einige dieser Mechanismen können auf den ersten Blick wie eine Anlage erscheinen, sind allerdings eine Form der Kompensation für die vom Nutzer erbrachten Leistungen, welche der Integrität der Blockchain dienen. Beispielsweise können im Rahmen von Proof-of-Stake-Protokollen die Nutzer für die Sicherheit und Integrität des Netzwerks sorgen, indem sie ihre Token staken.
Du als Experte hast jetzt recht reflexartig diesen Begriff Proof of Stake eingeworfen. Vielleicht können sich nicht viele darunter etwas vorstellen. Hier deswegen kurz als Einschub vielleicht. Der Proof of Stake-Mechanismus ist ein Mechanismus, der Transaktionen validieren soll. Also ähnlich beispielsweise den Ihnen bekannten Mining-Mechanismus von beispielsweise Bitcoin. Im Vergleich zu diesem Mining-Mechanismus soll der Proof-of-Stake-Mechanismus allerdings energieeffizienter sein.
Genau, richtig. Bei Proof of Stake sollen die Staker im Gegenzug für das Staking einen programmatisch berechneten Anteil der vom Netzwerk ausgeschütteten Tokens als Kompensierung für ihre Leistung erhalten. Diese Leistung gestaltet sich dann je nach Blockchain unterschiedlich und kann neben der Validierung von Blöcken auch weitere Opportunitätskosten kompensieren. Beispielsweise können die gestakten Tokens teilweise während einer Unbonding Period nicht verwendet werden und sind somit illiquid.
Das heißt, im Endeffekt bekomme ich dadurch, dass ich meine Token zur Verfügung stelle für die Validierung, einen Teil vom Kuchen ab am Ende vom Tag.
Genau, ja. Wichtig zu erwähnen ist dort auch noch, dass es weitere Risiken gibt, wie beispielsweise das sogenannte Slashing-Risiko. Ein Slashing, das stellt das Bestrafen von nicht systemkonformem Verhalten dar, indem Tokens zerstört werden. Damit soll das systemkonforme Verhalten gefördert werden oder eben durch ein Slashing bestraft werden. Ein Nutzer dieser Blockchain würde dann auch genau schauen, wo er seinen Token hinstaked, damit er nicht einen bösartigen Validator unterstützt und somit die Gefahr läuft, dass seine Tokens geslashed und somit zerstört werden würden.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, das sind sehr wichtige, wenn auch nicht immer leichte Informationen, die du uns dort präsentiert hast. Wir wollen jetzt noch auf die dritte Art von Token eingehen, die Anlagetoken, von denen Sie ja schon das ein oder andere gehört haben. Ganz grundlegend kann man sagen, Anlagetoken verkörpern gewisse Forderungen gegenüber dem Emittenten oder aber auch ein Mitgliedschaftsrecht im gesellschaftsrechtlichen Sinne. Ja, also Sie erinnern sich vielleicht, ich habe eben von Aktiengesellschaften gesprochen, wenn Aktien in Tokenform herausgegeben werden, also tokenisiert, dann könnten das Anlagetoken sein, weil diese Mitgliedschaftsrechte an der Aktiengesellschaft in Form eines Token bestehen. Wirtschaftlich gesehen ist also im Endeffekt eine Aktie oder auch eine Obligation oder andere Derivate, Finanzinstrumente verkörpert. In der Regel ist es aber so, dass ein Token in der Praxis eben nicht einfach als Aktie, Obligation oder derivates Finanzinstrument erscheint. Und erschwerend kommt auch hinzu, dass Token-Eigenschaften gelegentlich mangelhaft oder gar falsch in Foren oder Whitepapern umschrieben werden oder sogar vielleicht sogar angepriesen. Ohne genügendes technisches Know-how kann es deswegen schwer sein, solche Aussagen nachzuprüfen. Es ist deshalb wichtig, dass IT-affine Personen bei der Prüfung dieser Token-Eigenschaften beigezogen werden. Aber Jonas, kannst du für uns vielleicht mal aus deiner Praxiserfahrung berichten, welche Eigenschaften einen Anlagetoken überhaupt zu einem Anlagetoken machen?
Ja klar, gerne. Einige Protokolle belohnen beispielsweise die Reduktion der Umlaufmenge an Tokens, indem sie ihren Haltern zusätzlichen Tokens dafür geben. Die Reduktion der Umlaufmenge soll einen positiven Einfluss auf den Marktpreis haben, indem die Nachfrage dann künstlich erhöht wird, was erneut den Haltern zugutekommt. Oftmals werden solche Programme unter dem Deckmantel von Staking-Mechanismen angeboten. In gewissen Fällen ist das Halten von solchen Tokens auch ohne Nachteil verbunden, da die Nutzer keinerlei Risiken ausgesetzt sind, weswegen aus einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise in gewissen Fällen auch ein Anlagezweck gegeben sein kann. Natürlich gibt es auch verschiedene Ausprägungen von Staking-Mechanismen, welche ebenfalls eine Daseinsberechtigung haben. Es ist deshalb stets eine Einzelfallbetrachtung notwendig.
Wie so oft kommt es also einfach darauf an?
Genau. Vereinzelt sind Projekte festzustellen, welche aktienähnliche Buyback-Programme durchführen. Hier werden die Halter von Tokens indirekt belohnt, indem das Projektteam mit einem Teil des erzielten Umsatzes Token auf dem freien Markt zurückkauft und diese anschließend zerstört.
Du sprichst jetzt von Buyback-Programmen, also zu Deutsch auf Rückkaufprogramme. Die SMB ist ja momentan überall in den Medien anzusehen. Und wenn die Geldumlaufmenge, also von Schweizer Franken, steigt und damit die Kaufkraft dieses Schweizer Franken sinkt, weil die Nachfrage nicht mehr so groß ist, gibt es ja ein Instrument, das die SNB gerne anwendet, indem sie, ich sage jetzt auch mal rein untechnisch, Geld zurückkauft. Aber ich gehe mal davon aus, dass dabei niemand auf die Idee kommen würde, dass dies einen von dir beschriebenen Buyback darstellt, was im Ergebnis ja eigentlich dazu führen würde, dass Geld ein Anlageinstrument wäre.
Nein, natürlich nicht. Die Reduktion der Geldumlaufmenge wird grundsätzlich nicht den Franken an sich an Wert gewinnen lassen, sondern die Zinsen würden sich erhöhen, wenn du der Bank Geld ausleihen würdest. Das Ziel der SNB ist es nicht, den einzelnen Halter von Geld besser zu stellen. Und auf Langzeit wird das reine Halten von Geld stets dazu führen, dass die Kaufkraft eines Franken abnimmt. Durch die Reduktion an Tokens steigt der Anteil pro Halter im Verhältnis zur Gesamtmenge der Tokens, was sich in gewissen Fällen auch positiv auf den Preis auswirken kann. Aus einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise stellen solche Buybacks somit einen Konnex zum traditionellen Kapitalmarkt her, und solche Tokens werden oftmals Aktien gleichgestellt, weswegen ein Token abhängig von der Ausgestaltung und möglicherweise auch basierend auf der Frequenz von Buybacks wohl ein Anlagetoken darstellen kann. In gewissen Fällen sind Buybacks allerdings zu unterscheiden von sogenannten Token Burns, welche das Ziel verfolgen, einen großen Teil der vom Team gehaltenen Tokens zu zerstören. Sofern damit die Dezentralisierung und Ausgleichung der Bedingungen für alle Halter gefördert wird, steht dem auch nichts im Weg. Um ein praktisches Beispiel für einen Anlagetoken zu geben, schauen wir uns doch kurz den Exchange-Token FTT an, welcher von der Plattform FTX herausgegeben wurde.
FTX wird vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff sein. Das war jetzt auch recht anzutreffen in den Medien vor kurzer Zeit. Momentan durchläuft FTX ein sogenanntes Chapter 11 Bankruptcy-Verfahren. In diesem Verfahren muss ein Schuldner in der Regel einen Reorganisationsplan vorschlagen, um sein Unternehmen am Leben zu halten und die Gläubiger im Laufe der Zeit dann immer weiter auszubezahlen. Ist das richtig?
Das ist genau richtig. FTX nutzte angeblich bis zu einem Drittel der durch den Handel auf der Plattform generierten Gebühren, um ihren eigenen Token auf dem Markt zurückzukaufen und somit den Preis des Tokens zu erhöhen und die Halter von FTT davon profitieren zu lassen.
Ja, dieser FTT-Token erreichte ja im September 2021 einen Preis von $80 pro Token. Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Also dieser Token ist heute aufgrund der Geschehnisse um FTX praktisch wertlos.
Ja, genau. Und das zeigt auch auf, wie abhängig der FTT-Token von einer zentralen Partei, nämlich von FTX und seinen Verantwortlichen war. FTT ist ein Beispiel für einen Token, welcher von der FINMA wahrscheinlich als Anlagetoken und Effekte qualifiziert werden würde. Dieses Beispiel zeigt auch auf, dass ohne eine schuldrechtliche Forderung oder ein Mitgliedschaftsrecht im gesellschaftsrechtlichen Sinne ein Anlagetoken vorliegen könnte, da die aufsichtsrechtliche Behandlung auf die wirtschaftliche Funktion und den Zweck des Tokens abstellt. Steht somit eine zentrale Partei im Fokus, welche den Token maßgeblich beeinflussen kann, so kann dieser Token Risiken aufweisen, welche dem Kapitalmarkt ähnlich sind, und dieselben Regeln würden auf den Token oder das Projekt angewandt werden.
Ja, also das gibt es ja auch so schon in traditionellen Finanzinstrumenten. Beispielsweise, wir haben eben schon ein paar Mal darüber gesprochen, das können wir jetzt sicherlich nochmal aufgreifen, wenn eine Aktie ausgegeben wird oder auch andere Anlageinstrumente, dann besteht dort eine Gegenpartei und das hat kapitalmarktinhärente Risiken. Und wenn nun ein Token herausgegeben wird, der die gleichen Risiken verkörpert, so sollen natürlich auch die gleichen Regeln dafür angewandt werden. Ja, das nennt die FINMA same risks, same rules. Also wenn ich die gleichen Risiken habe, werden auch die gleichen Regeln auf mich angewandt.
Genau, das ist absolut richtig. Liegt nun allerdings keine zentrale Partei vor, von dem ein Projekt abhängig ist, weil lediglich ein Smart Contract Tokens ausgibt, und ist dieser Smart Contract nicht mehr veränderbar, so fehlt es wohl an der Gegenpartei und einem rechtlich durchsetzbaren Anspruch, weswegen abhängig von den Gesamtumständen eines Projekts nicht zwingend von einem Anlagetoken ausgegangen werden muss.
Vielen Dank für diese sehr einsichtsreichen Praxiserfahrungen, die du mit uns teilst. Der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht fragen, okay, diese Kategorisierungen sind ja eigentlich ganz schön, so theoretisch gesehen, aber was bringt mir das eigentlich, wenn ich das in der Praxis weiß? Also, dass ich jetzt ein Anlage- oder ein Zahlungstoken oder ein Nutzungstoken habe, was macht das für mich für einen Unterschied? Um das zu erklären, müssten wir jetzt auf die eingangs erwähnten Finanzmarkterlasse eingehen. Generell gilt in der Schweiz eben der Grundsatz der Technologieneutralität. Das heißt, ob etwas nun digital oder nicht digital verkörpert ist, spielt eigentlich gar keine Rolle. Also Das haben wir eben schon angesprochen, oder? Same risks, same rules. Sofern es die gleichen Risiken verkörpert, werden auch die gleichen Regeln angewandt. Wenn ich jetzt also einen Zahlungstoken für mehrere Kunden verwahre, die sie jederzeit wieder ausbezahlt haben können, ist das vergleichbar mit der traditionellen Bankentätigkeit, weshalb ich unter Umständen eine Banklizenz benötige. Auch Geldwäschereiregulierungen werden mit Sicherheit zu beachten sein. Wahrscheinlich müsste ich mich auch einer Selbstregulierungsorganisation anschließen. Wenn ich hingegen einen Anlagetoken herausgebe und nicht einen Zahlungstoken, weil ich beispielsweise eins meiner Projekte finanzieren will, wie Jonas das eben beschrieben hat, dann werde ich vermutlich gleichzeitig auch zur Veröffentlichung eines Prospektes nach dem Finanzdienstleistungsgesetz verpflichtet sein, da es sich hier höchstwahrscheinlich um eine Effekte handeln wird. Wenn ich jetzt aber Kunden den Handel mit diesen Token anbiete, dann brauche ich eine andere Bewilligung, nämlich die Bewilligung zu einem Wertpapierhaus. Auch weitere Dienstleistungen, wie beispielsweise die Beratung bei Anlagen oder solche, werden finanzmarktrechtlich erfasst. Das könnte beispielsweise eine Anlageberatung sein oder ich habe nach einer Vermögensverwaltung. Das sind alles Dinge, die man beachten muss.
Genau, dem würde ich grundsätzlich auch zustimmen, wobei man nicht vergessen darf, dass es natürlich auch gewisse Ausnahmen gibt zu diesen Regulierungen.
Genau, die Ausnahmen sind natürlich sehr, sehr relevant. Aber um zu verstehen, welche Regulierungen überhaupt zur Anwendung kommen und im nächsten Schritt dann erst die Ausnahmen nutzen zu können, benötigen wir natürlich zuallererst mal überhaupt eine Klassifikation von diesen Token. Nur dann wissen wir, was aus regulatorischer Sicht auf uns zukommt oder eben nicht. Das war jetzt alles mal so ein Schnelldurchlauf durch die Welt der Token-Klassifikation, die Jonas natürlich tagtäglich durchlebt und viel, viel mehr noch dazu sagen könnte, viel mehr, als wir hier jemals in dieser kurzen Zeit abdecken könnten. Deswegen möchte ich mich sehr herzlich bei dir, Jonas, bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, uns heute deine Erfahrungsberichte mitzuteilen.
Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Es war mir eine große Freude, mit dir diesen Podcast aufnehmen zu dürfen.
Und ich möchte mich natürlich auch bei Ihnen bedanken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten bei Law on Air.
Mehr Informationen über unsere Speaker und CMS Schweiz finden Sie auf unserer Website cms.law. Abonnieren Sie unseren Podcast und bleiben Sie weiterhin mit uns informiert.